Der Weg ist lang, aber anhalten ist keine Option. Weiter. Der Klausel passt darauf. Und dann aber noch weiter. Zu der grossen Alp.
Überrascht in dem Herbst 2025 und darum gehen wir jetzt auf Urner Boden, auf den Urner Boden, aber von der Glarner Seite her.
Ui.
Ui, 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 ui. Wir haben gerade den Dödi vor uns und es ist einfach, je mehr dass wir hinterher gefahren sind, umso weniger Häuser hat es gehabt. Das ist einfach so ein bisschen Standard, wenn man richtig Klausenpass unterwegs ist. Und es sind ganz viele nostalgische Gefühle aufgekommen, gell?
Ja.
Aus diversen Radioerlebnissen von unserem ehemaligen Arbeitgeber.
Uri und Glarus. Verbunden über den Klausenpass. Und zwischen ihnen die grösste Alp der Schweiz. Der Urner Boden. Wir fahren von Lintel her auf den Urner Boden rauf. Ihr habt es vielleicht schon in der letzten Folge gehört. Der Schnee ist gekommen, Ende Oktober 2025, und darum ist der Klausenpass zu. Den Urner Boden erreicht man in dem Moment nur von der Glarner Seite her.
Wir wollen heute mit euch zusammen auf den Urner Boden, weil eine der bekanntesten Sagen aus dem Kanton Uri betrifft nicht nur die Urnerinnen und Urner, sondern auch den Kanton Glarus und die Bewohner von diesem Kanton. Und es geht um etwas, das sehr lange darum gestritten worden ist und immer wieder. Und irgendwann hat es mal eine Lösung gebraucht für das.
Wir sind mit dem Auto unterwegs und wir wollen uns die riesige Alpen mal anschauen. 18 Quadratkilometer, über 1000 Kühe weiden hier vom Frühsommer bis im Herbst. Und wir wollen zuerst einmal zu der Kantonsgrenze. Die ist genau markiert. Und die Sage erzählt, wie es zu dieser Grenze gekommen ist. Vortragt von Walter Sigi Arnold.
Der Grenzlauf. Es hat eine Zeit gegeben, da haben Türner und Glarner wegen der Grenze immer wieder Kritz miteinander. Und sie haben an das Leid gewerkt, das sie nur kennen. Der Herr Zaltorf und Glarus hat das dann immer gefallen. Und sie sind darum zusammengekommen und haben Folgendes ausgemacht. Bei der Tag- und Nachtgleiche soll von Altorf und von Glarus uns allein verlosgehen. Und dort, wo sie einander begegnen, soll die Grenze sein. Es mag rauskommen, so oder so. Start für die Leifer soll der erste Hahnenschrei sein. So haben sie es dann beschlossen und jede Partie ist dran gegangen, einen Gickel zu suchen, wo der möglichst frei am Morgentag kreien. Die Türner haben da auf einem Rad von einem alten Mieterli einen gottserbärmlich mageren Gickel ausgesucht, haben ihn in ein enges Kerbli eingesperrt und um nur ganz wenig zu fressen und zu säufen gegeben, in der Hoffnung, der Hunger und der Durst steigen die Plagen und er verdwache die umso früher. Glarner ihrerseits die sind gerade konträr vorgegangen. Sie haben den feissesten Gickel genommen, den sie gefunden haben, und haben ihn mit den besten Choren gemästet in der Meinung, wenn es ihm wohl sei, täge er den Stolz und Hoffärtig schon in aller Herrgottsfrühe in der Morgen begrüssen. Aber Türner seien die Schleveren. An dem bestimmten Tag hat ihr Gickel schon gekreiert, vor als es richtig auf den Tag hat. Und ihr Leifer ist auf dem Kläusen zu. Derweil sind die Glarus noch immer um den vollgefressenen Gickel herumgestanden sind und darauf gewartet haben, dass er sich rode, hat der Urner Leifer schon einen grossen Vorsprung rausgeholt. Erst, wo die Sonne schon tief in die Täler geschonen hat, ist der Glarner Guli endlich verwacht und haben das Meer zu Gigerigi gekreiert. Da hat sich dann auch der Glarner Leifer aufgemacht und ist los wie ein Gämschi über Stock und Stein an dem Kläusen. Aber als er gegen die Scheidegüfe schaut, sieht er den Rührner, der schon den höchsten Grad erreicht hat und jetzt schon bergab zu laufen kommt. Da wird der Glarner schier gar zu einem Pfeil und rennt mit letzter Kraft den Mürner entgegen und versucht so, für seine Leute noch ein bisschen Boden gut zu machen. Aber viel war da nicht mehr möglich. Und als sie einander beim Stall der Herali getroffen haben, hat der Rührner gejubelt und gerieft: «So, daher ist jetzt die Grenze.» Da hat der Glarner zu ihm gesagt: «Eh, los, heb ein bisschen Verbarmen mit mir. Der Teil, wo du erlaufen hast, ist so viel grösser als meine. Gib mir doch ein bisschen zurück.» Aber der Rührner wollte nichts wissen von dem Handel. Da hat der Glarner auf Mäden und betteln, bis der Rührner nachgegeben hat: «Gut, ich gebe dir sehr viel zurück, wenn du mich auf deinem Rücken nur noch weiter tragen magst, darfst du mich aber nicht abstellen.» Auf das ist der Glarner nur so gerne nicht gegangen. Er hat den schweren Rührner auf den Buckel genommen und ist rauf mit ihm. Ein ganzes Stück weit ist er so noch gelaufen, halb auf den Knien, halb auf allen Vieren, bis er schier keinen Atem bekommen hat. Und da hat er sich mitsamt seiner Last an einem Bächli niedergelassen und hat angefangen zu trinken und wahrscheinlich das Gehlige daraus getrunken. Auf alle Fälle ist er dann da an Ort und Stelle zusammengefallen und ist tot liegen geblieben. Und so ist das Bächli, das man noch heute sehen kann, zum Grenzbächli wurde. Und die Dürner sind auf diese Art zu dieser schönen Alp Dürnerboden gekommen.
Jetzt sind wir da.
Sag nicht, komm, steig mal los.
Ja.
Wenn unser Erzähler sagt, der Läufer hätte das Gehlige daraus getrunken, dann heisst das, er hätte vermutlich zu schnell aus dem Bächli getrunken. Und genau da beim Bächli, da stehen wir jetzt.
Und da haben wir ihn also. Kanton Uri von Altdorf steht da drauf. 37,5 Kilometer. Und da kommt Kanton Glarus von Lindtal, 9,8 Kilometer. Also man sieht auch schon Grössenverhältnis, wem da der Wunderboden gehört.
Wir haben hier abgelesen, was auf einem Stein steht. Eine Art Grenzstein, der die Kantonsgrenze anzeigt. Auch der Name Urner Boden zeigt ja klar, die Alp gehört zu Uri. Die Sage beschreibt also einfach die Geschichte, wie historische Tatsachen geschaffen worden sind. Dabei gibt es über die Alp und den Wettstreit um die Alpen noch viel mehr zu sagen. Andi und ich stehen am Strassenrand, am Ort der Entscheidung in der Sage.
Bist du schon mal da oben gewesen?
Ich bin noch nie da oben gewesen. Ich bin am Fuß vom Klausenpass gewesen, auf der Glarner Seite. Aber drüber gefahren bin ich noch nie. Und jetzt muss ich sagen, es ist eine mega schöne Strasse. Und was ich auch echt cool finde, ist, weil ja jetzt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder weiterfahren, wir können ja noch ein bisschen weiterfahren, aber irgendwann ist es dann zu, dann kommt man nicht mehr weiter. Das heisst, es wird jetzt eh niemand da rauf. Wir sind jetzt Maus. Wie sagt man?
Maus bei allein.
Maus bei allein sind wir jetzt. Und wir können einfach auf der Passstrasse stehen und es kommt hin und vorne kein Auto. Und es ist einfach ruhig. Also der Bach hört man, aber es ist mega geil.
Ja, im Moment ist es wirklich gerade sehr eine ruhige Angelegenheit. Ihr hört das Rauschen vom Bach. Und sonst, wenn wir nicht reden, geht gar nichts. Ein kurzer Moment von der Ruhe auf dem Urner Boden. Wir gehen aber noch weiter, oder?
Ja, komm, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Oh, dort hat es gerade eine Lawine, schau.
Zum Glück aber nicht bei uns auf dem Urner Boden, sondern an den Bergen zu, beim Märcherstöckli, weit entfernt von uns. Wir steigen also wieder ins Auto, wollen weiter auf den Urner Boden. Die riesige Alp genauer anschauen. Der Erzählforscher Alfred Messerli sieht die Sage vom Grenzlauf nämlich als Mittel, um zu zeigen, wieso die Realität so ist, wie sie heute eben ist.
So Sagen legitimieren Realitäten, oder? Ja. Das ist wieder etwas anderes, oder? Sie legitimieren, also das haben wir doch gemacht, und da ist alles mit ehr und redlich zu und her gegangen und so weiter, oder? Also in dem Sinn. Dort haben wir ja auch den ganzen Bereich von denen Sagenmotiv, wo einen in der Nacht einen Grenzstein versetzt und nachher als führiger Mann muss rumgehen, da kommt wieder die ganze Moral, oder? Das ist ein Sakrileg, so Besitzverhältnis zu verändern und so weiter. Und das hat dann die und die Konsequenzen.
Das Grenzenziehen ist immer wieder ein Thema in Sagen. Und immer wieder geht es um das Verschieben von Grenzsteinen, wo nicht rechtens ist. Und dann wird der das gemacht hat, verdammt. Und zwar in alle Ewigkeit. Das ist da in dieser Sage anders. Es geht eigentlich noch recht fair zu und her. Dabei hat der Kanton Uri eigentlich eine reichhaltige Geschichte zum Thema Grenzen im Alpengebiet. Nicht nur mit dem Kanton Glarus. Urseren zum Beispiel, also das ist der Teil, wo Andermatt dazugehört, hat mit Engelberg immer wieder Streit gehabt und auch mit der Leventina, mit dem nördlichen Teil von Tessin. Das erzählt der Urner Historiker Hans Stadler Planzer. Ja, eigentlich hat es die Grenzstreitigkeiten rundherum gegeben.
Er hat auch 1336 der Urner Landemann Johannes von Attinghausen und der Podestat Giovanni Rusca von Como müssen einen obrigkeitlichen Entscheid fällen, Grenzen ist da. Dort ist es aber lustigerweise so, dass Grenzen zugunsten der Leventiner diesseits der Wasserscheide vom sogenannten Brückloch gezogen worden ist, während alle anderen Grenzen, obrigkeitlich festgelegten Grenzen, jenseits von der Wasserscheide sind.
Der Klausenpass ist für die Region und für den Kanton Uri sehr wichtig. Vor allem, dass er heute befahrbar ist und nicht so eine abgelegene Alp, wie man sich das vielleicht immer gerade so vorstellt, wenn man an Alp denkt.
Also der Klausen darf man ganz sicher zu den Urner Hauptpass zählen. Die Verbindung in die Schächental hinten, über den Pass auf den Urner Boden ab und ab, nachher weiter ins Glarner Land. Das war doch eine sehr wichtige Verbindung. Es war natürlich lange nur ein Fussweg. Nach und nach ist er dann mindestens für Kutschen fahrbar worden bis auf Unterschächen, aber nicht weiter. Und ausgebaut worden zur fahrbaren Straße ist er erst zwischen 1890 und 1900. Um 1900 war er durchwegs fahrbar. Uri ist sehr daran gelegen, dass das kommt. Das Glarner Land auch. Man hat da gut zusammengeschafft. Aber die grosse Baustelle wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht auch der Bund aus militärischen Gründen Interesse hätte an einer fahrbaren Gleisenstrasse.
Von daher ist der Urnerboden, glaube ich, schon noch. Aber eben, es ist jetzt dafür und wieder. Wir haben uns einen schönen Zeitpunkt ausgesucht, weil es ist so, es hat ein bisschen Schnee, es hat schönes Wetter, ziemlich schön, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig haben wir aber auch leider nicht die Möglichkeit, um jetzt da so ein bisschen den Sommer zu sehen. Weil im Sommer
ja, der Sommer, der ist weit weg. Die Wiese ist schon nicht mehr saftig grün, wie wenn da viele Kühe am Weiden sind. Die Ställe sind still, das Restaurant hat zugemacht. Weiter vorne, dort steht das kleine Dörfchen mit der Kapelle und dem Dorfladen. Es ist insgesamt schwierig zu sagen, wie lange das Menschen da oben schon richtig sesshaft sind, sagt Hans Stadler Planzer. Es gibt Funde aus der Bronzezeit von Menschen, die da zumindest eine gewisse Zeit im Jahr gelebt haben.
Sesshaft das ganze Jahr. Seit alter Zeit ist das schwer zu sagen. Auf jeden Fall gibt es bronzezeitliche Funde aus dem Urnerboden. Bronzezeitliche Funde, das will aber nicht sagen, dass schon zur Bronzezeit Menschen ganzjährig sesshaft waren. Hingegen hat sich der Urnerboden zu einer Ganzjahressiedlung entwickelt, auch rechtlich. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo aufgrund von der Niederlassungsfreiheit von der Bundesverfassung die Urner Bedler gesagt haben, wir wollen das ganze Jahr da bleiben. Es wäre bis anhin aus schulischen Gründen nicht möglich gewesen. Die Kinder mussten nicht in die Schule gehen. Die hat es nur in den Spiegel gegeben. Aber jetzt haben sie gesagt, aufgrund von der Niederlassungsfreiheit, wenn wir ganz schärig da bleiben. Das hat dann zur Folge, dass auf dem Urner Boden eine Kaplanie entstanden ist und eine Schule entstanden ist und das Dorf sich wirklich zu einer ganz Jahressiedlung entwickeln.
Aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben die Leute dauerhaft hier oben wohnen. Das hat mit der Bundesverfassung zu tun. Dort drin vermerkt ist die Niederlassungsfreiheit. Die Kinder mussten nicht mehr auf Spierigen müssen runter in die Schule. Es hat dann irgendwann auch ein eigenes Schulhaus gegeben auf dem Urner Boden. Wenn wir jetzt aber darüber reden, seit wann der Urner Boden wirklich zu Uri gehört, dann müssen wir ganz, ganz weit zurück. Im Mittelalter wird im alpinen Raum viel um Weideland gestritten, sagt die ehemalige Alplerin und Historikerin Rahel Wunderli.
Die Überlieferung ist reich, voll von Streit. Man hat gestritten um die Alpen wirklich sehr heftig. Da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt, wieso das dann so heftig war. Da hat eine Tendenz stattgefunden, dass man mehr Grossvieh hatte, also Kühe, und weniger Kleinvieh oder Schmalvieh. Die Urner sagen Schmalvieh. Also mehr Bauern, die Kühe hatten und immer weniger Bauern, die Geissen und Schafe hatten.
Das heisst konkret mehr Futter im Winter, mehr Weiden im Sommer. Das brauchen die Urnerinnen und Urner. Sie müssen mehr Käse produzieren. Fee und Käse sind nämlich beliebt in der Städte in Norditalien, die am Boomen sind. Es wird also sehr viel gestritten um die Wiese auf der Alp und allgemein um den Platz.
Also da gibt es also sehr heftige Geschichten. Also das ist nicht nur einfach quasi auf juristischem Weg gestritten worden, sondern da ist es auch um Gewalt gegangen. Klar, oder? Also die juristischen Strukturen waren noch nicht so ausgeprägt wie heute. Da hat es Geschichten, dass man einander extra das Fee auf eine Weide getrieben hat, wo man eigentlich gewusst hat, dass die Weide gehört den anderen. Oder man hat einander Fee gestohlen. Oder man hat gesagt, das Fee war auf unserer Weide, wir pfänden es jetzt. Und die kommen zuerst wieder rüber, wenn ihr ein Lösegeld zahlt. Oder man hat wirklich auch Infrastruktur zerstört, Hütten und so. Und zum Teil auch wirklich gewalttätige Konflikte, dass man wirklich auf dem Land los ist.
Konkret für den Urner Boden heisst das, die Urner Bevölkerung geht über den Klausenpass und beansprucht den Urner Boden für sich. Der Hansstadler Planzer meint, der Urner Boden sei vielleicht noch nicht mal Endstation gewesen.
Es gibt Hinweise, dass die Urner sogar weiter abgehärtet wollen, bis auf Lindtal. Und es ist nachgewiesenermaßen zu Spannungen und Streitigkeiten, zu Zusammenstössen zwischen den Glarner Bauern und den Urner Alpler.
Es wird gestritten, es wird gekämpft und es kommt zu Gewalt. Irgendwann wird es ein Mensch ein bisschen zu bunt. Und das ist einer, der weit weg wohnt.
Und es hat dann im Jahr 1196 einen obrigkeitlichen Entscheid gegeben. Da ist der Pfalzgraf Otto von Burgund, ein hoher Beauftragter vom Kaiser Friedrich Barbarossa, gekommen, hat die Situation abgeschaut und hat die Grenzlinie festgelegt und das urkundlich festgehalten. Und die Grenze ist bis heute gültig geblieben.
Also mit einem Schmunzler könnte man auch sagen, um den Streit zwischen den Glarner Bauern und den Urner Alpler zu schlichten, braucht es jemanden aus dem Ausland, der eine Art Schiedsrichter spielt.
Also da in diesem Fall hat es einen fremden Richter gebraucht, jawohl, jawohl. Und zwar eben wirklich einen fremden, der Pfalzgraf Otto von Burgund. Währenddem der Grenzstreit mit dem Kloster Engelberg haben die Urner zusammen mit dem Abt von Engelberg in Absprache selber entschieden. Oder der Grenzstreit zwischen den Uri und der Schweiz im Bereich von Murtital, zwischen den Liedern bis hinten in der Rössalp, das hat die Urner Obrigkeit in Absprache mit der Schweizer Obrigkeit selber regeln. Aber es hat obrigkeitliche Entscheid gebraucht. Die Alpler selber haben die Probleme nicht können lesen.
Wir sind ganz ein bisschen mehr noch Richtung Altdorf gefahren. Auch wenn wir, und da merkt man dann schon langsam, wenn man es immer noch gelesen hat und noch nie auf dem Urner Boden war, dass das tatsächlich die grösste Schweizer Alp ist. Es ist ein riesiges
Teil, könnte man sagen. Aber das stimmt nicht. Es ist einfach so eine riesige, so in den Bergen hineingemietete Alp, die sich wirklich über mehrere Kilometer erstreckt. Und das ist jetzt im Moment gerade sehr schön. Ihr hört, der Wind pfeift ein bisschen. Wir haben noch keine einzige Menschenseele gesehen da. Und die Hotels haben zu. Weiter vorne hat es, glaube ich, noch einen Dorfladen. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden. Aber da im Moment ist es gerade sehr, sehr ruhig. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass es ja eigentlich nicht da quasi das Ende ist, sondern es gibt noch Alpwirtschaften und Alpen, die bewirtschaftet werden, die noch weiter oben sind von da aus. Du hast doch mal so ein Auto rennen da, oder?
Ja, ich habe mal fürs Radio oder dürfen eine Reportage machen vom Klausenpassrennen. Es gab so ein Oldtimer-Rennen, wo sie über den Klausenpass fahren. Da war ich da, aber ich war nicht auf dem Pass gewesen, logischerweise, dort sind sie gefahren, sondern unten da und habe geschaut, wie die ankommen. Da hat es noch recht viele Leute gehabt, die dort gefannt haben. Mhm.
Es ist im Sommer natürlich einfach auch so ein bisschen Durchgang. Also da kommt man ja dann, also da gibt es viele Töfffahrer, die da durchfahren. Oder schon dann ab dem Frühling, wenn er wieder offen ist. Von da kommt man übrigens auf die höchste Urneralp, auf die Alp Chamli.
Um ganz genau zu sein, es ist die höchste Alp, die als Kuhweide genutzt wird. Eigentlich gehört der Urner Boden also schon sehr lang zu Uri. Und doch gibt es die bekannte Sage vom Grenzlauf. Der Erzählforscher Alfred Messerli hat vorher gesagt, dass die Sage ja dazu da ist, um das Besitzverhältnis zu legitimieren, zu zeigen, dass das schon gut ist, so wie es jetzt ist oder schon lang ist. Aber in der Sage hat mich dann schon auch etwas erstaunt. Warum lässt sich dann der Urner auf diesen Deal ein? Warum lässt er sich noch tragen, bis der Glarnerläufer nicht mehr kann? Gibt ihm quasi ein bisschen von dem Land, das er erobert hat, zurück?
Für den mittelalterlichen Mensch ist die Vorstellung, plötzlich tot zu sein, schrecklich. Für uns ja nicht. Wir denken, das ist gut. Putzt mich und bin ich weg. Für den mittelalterlichen Mensch Horror. Er möchte wissen, also ich sterbe jetzt in 10 Minuten, in einer halben Stunde und ich kann mich innerlich vorbereiten. Ich kann ein Gebet machen und ich kann meine Sünden bekennen und so weiter. Und man weiss, im Mittelalter gibt es Situationen, wo ein Ritter gebeten hat, gib mir die 10 Minuten und man hat sie ihm gegeben und dann hat man ihn erst getötet und so weiter. Also er hat schon einen anderen Umgang eigentlich, wo mit der heutigen Rücksichtslosigkeit nicht ganz verständlich ist. Mit unserer Rücksichtslosigkeit, oder?
Also, auch wenn gewaltig um den Alpenraum gestritten wird, ist das doch auch ein Punkt von der Fairness. Okay, dein Gückel hat jetzt halt später gekräht, kannst du nichts dafür, ich gebe dir nochmal eine Chance.
Was ja interessant ist, die Mildtätigkeit, die Bereitschaft, birgt in sich aber schon die Dimension von der Tragik, vom Tod, oder? Das ist auch klar, das ist verbunden, oder? Die Bereitschaft, das Eingehen auf den anderen, hat aber den Tod, was der andere ja vielleicht auch weiss. Also ich will laufen, bis ich umgehe, oder? Historisch ist es eher interessant, wie, sagen wir mal, die imperiale Politik verklärt wird im Sinne von sportlicher Fitness, oder? Das sind natürlich Machtstrukturen, oder?
Bei all diesen Kämpfen um Alpen, Alpwiesen und um Existenzen aus der Vergangenheit, auch wenn am Schluss der eine stirbt, es ist immerhin die Vorstellung vorhanden, dass es in einem fairen Wettkampf ausgetragen wird. Oder wäre es vielleicht nur dann fair, wenn wirklich beide gleichzeitig losgelaufen wären?
Die grünen Sommeralpwiesen, die sind jetzt langsam so ein bisschen brünlich geworden. Man merkt, dass der Winter im Anmarsch ist. Der schöne Nadelwald auf der einen Seite ist noch relativ unbefleckt vom ersten Schnee, der abgekommen ist. Die Felsspitze auf der anderen Seite von den höher gelegenen Hügeln, die sind angezuckert. Teilweise hat es aber auch schon so richtig Schnee gegeben. Der weicht jetzt langsam wieder am Föhn. Das heisst, es war ein bisschen wie eine erste Vorwarnung vom Winter, wo da oben Einzug hält. Es hat da und dort dann auch wieder einen Greifvogel, der über den riesigen Urner Boden schweift, richtig majestätisch. Über allem thront auch, wie es häufig früher gemacht worden ist, die Kille. Ein Hügel, wo die Kille drauf oben steht und oben runter schaut. Ich glaube, bevor uns der Winter dann richtig verwischt, gehen wir wieder talabwärts. und sagen dem Urner Boden Tschüss.
Ihr habt Folge 3 gehört von der Staffel 5 aus dem Kanton Uri, der Grenzlauf. Bilder zu dieser Episode findet ihr auf sagenjäger.ch. Videos gibt es auf Instagram und TikTok. Alle Links tun wir euch natürlich auch noch in die Shownotes, wie auch Infos zu unseren Expertinnen und Experten und auch zum Beispiel zu einem Podcast, der sich allgemein mit schönen Ausflugszielen rund um den Kanton Uri befasst. Die Sagenjäger-Staffel aus dem Kanton Uri ist unterstützt worden von der Dettwiller Stiftung, dem Lotteriefonds vom Kanton Uri, von der Otto Gamma Stiftung, von Uri Tourismus und Andermatt Urseretal Tourismus, der Korporation Uri und von der Gemeinde Altdorf. Danke vielmals für die grosszügige Unterstützung. Der Soundtrack kommt von Milo Stegmann, das Cover von der Ann Seger, der Sagenerzähler war der Walter Sigi Arnold. Und an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank den ExpertInnen, der Rahel Wunderli, dem Hans Stadler Planzer und dem Alfred Messerli.